DRIW. Das Rauschen im Walde. Der Podcast des TTC Zugbrücke Grenzen.
Das Rauschen im Walde, ganz kurz vor dem Start der Rückrunde in der Tischtennis-Bundesliga, freuen wir uns heute über Markus Ströer. Hallo Markus, grüße dich.
Hallo Tom.
Als TTC-Manager, ein spannendes halbes Jahr liegt hinter uns, liegt vor allem auch hinter dir, und wir wollen über ganz, ganz viele Dinge sprechen, die passiert sind, die in Zukunft vielleicht passieren, und so ein bisschen auch den Blick eben nach vorne werfen. Erstmal der Blick auf die Hinrunde. Wir haben begonnen mit 2 Siegen. Wir waren alle sehr erfreut, aber auch alle realistisch, weil wir nicht wussten, was passieren würde, aber die Realität hat uns eben schnell eingeholt, ne? Mit danach 9 Niederlagen.
Ja, das ist richtig. Also ja, wir waren realistisch und es war klar, dass das so nicht weitergehen kann. Aber wir hatten natürlich schon die Hoffnung, dass es nicht so geht, wie es jetzt tatsächlich gelaufen ist, dass wir nämlich gar kein Spiel gewinnen. Wir haben an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein Pünktchen liegen gelassen. Keine Frage, wenn ich an das Spiel gegen Mühlhausen denke, wo Christian Pletter gegen Habeson 2-0 führte und 8 hohe Führungen im 5. hatte, geht das Spiel zugunsten von Pletea, gewinnen wir wahrscheinlich 3-1, weil anschließend halt Patti ja auch gegen Habeson gewonnen hat. War nicht so, wir haben das Spiel 3-2 verloren. Patti, der eine sehr, sehr gute Vorrunde gespielt hat und an vielen Punkten beteiligt war, hat eine 9-5-Bilanz gespielt, also die ist in der Liga sicherlich à la Bonheur. Und vielleicht auch in der Gänze gar nicht so zu erwarten gewesen. Das war das Positivste in der Vorrunde, also dass er eigentlich besser gespielt hat, wie wir erwartet haben. Und zwar klar, dass er gut ist und dass er in der Lage ist, gut zu spielen, aber das war schon sehr, sehr gut. Aber Patti hat uns halt eben dann gegen Grünwettersbach gefehlt und auch im letzten Spiel gegen Bergneustadt. Und es ist müßig zu sagen, wenn er mitgespielt hätte, hätten wir gewonnen. Das weiß man nie, da laufen Spieler auch anders. Aber vom Papier her wäre das auf alle Fälle eine dicke Chance gewesen, in beiden Spielen dann entsprechend auch zu punkten. Und wenn man an Berg Königshofen denkt, wo er dann aus taktischen Gründen gegen Bastian Steger direkt gespielt hat. Das Spiel ist denkbar knapp im 5. der Verlängerung verloren gegangen. Da wären wir zumindest mit ihm im Schlussdoppel gewesen und sicherlich ist Patti auch ein sehr, sehr guter Doppelspieler und hätte uns da auch helfen können. Aber es nutzt nichts und wir müssen auch anerkennen, dass die anderen Mannschaften, die unten stehen, Bad Homburg beispielsweise auch die ein oder andere Chance hat liegen gelassen. Von der Seite sind wir mit unseren 4 Punkten leider Gottes wiederum auf Platz 11, faktisch auf einem Abstiegsplatz. Aber im Gegensatz zur letzten Saison sind wir noch in Schlagdistanz zu den anderen Mannschaften, die vor uns stehen. Und ja, das bedeutet, wir müssen in der Rückrunde einfach gewinnen.
Du hast Bergneustadt angesprochen, das war das letzte Spiel der Hinrunde. Ich fand es irgendwie bezeichnend. Wir fahren ohne Patrick Baum, ohne Nils Hohmeier dorthin. Wir spielen mit Tobias Selzer, mit Wuji Aji und mit Christian Pletea. Wir haben keine großen Erwartungen, obwohl wir wissen, die Jungs können alle sehr, sehr gutes Tischtennis spielen. Und dann geht es am Ende im 5. Satz im Doppel an Bergneustadt. Also das war ja eigentlich ziemlich unglaublich. Pletea macht dann ein ganz starkes Spiel, holt plötzlich den Einzelsieg, den wir uns schon an vielen Stellen erhofft haben. Tobias Selzer spielt super im Doppel an der Seite von Christian Pletea. Da fehlte dann nur so ein Wimpernschlag. Ne? Da war dann einfach, man hatte das Gefühl, alles getan, obwohl nichts erwartet. Und doch irgendwie bezeichnet für unsere Hinrunde. Es fehlte dann immer so ein kleines bisschen.
Genau, so habe ich das auch empfunden. Also wir sind ohne Erwartung angereist. Für uns war klar, okay, vielleicht können wir ein Spielchen gewinnen. Da war es sicherlich die Partie von Wu gegen Ranofuhr gesetzt. Das hat Wu auch gewonnen und das musste auch sicherlich gewinnen, einfach vom Papier her, was er getan hat. Aber nach der Performance, die Christian halt leider Gottes in den Spielen in der Vorrunde immer wieder abgeliefert hat, konnte man nicht erwarten, dass er gegen Robles gewinnt. Hat er getan und irgendwie nach dem Spiel war mein Frust noch viel, viel größer, weil es war einfach nach einer 2-1-Führung, das sich natürlich sehr, sehr gut anfühlt, erstmal zur Pause. Irgendwo realistisch gesehen, klar, Wu gegen Benedikt Duda, der zu den besten Spielern in der Liga gehört, der wird zu Hause sich da nicht überraschen lassen. Und gut, Schlussdoppel alles gesagt. Ich habe eigentlich während dem ganzen Doppel nicht dran gedacht, dass wir gewinnen können, außer als es im 5. 6-3 für uns stand. Leider hätte ich das mal besser nicht gedacht, weil danach haben wir dann 11-7 verloren. Aber so geht es halt im Tischtennis und es ist auch da wieder schwer zu sagen, hätte jetzt anstatt Tobi Sälzer, Nils Hohmeier im Doppel gespielt, hätte das jetzt schon gereicht zum Sieg. Dann läuft so ein Doppel einfach ganz anders. Es ist halt so, ja, es ist verhext und ärgerlich, aber wir müssen damit leben und müssen damit arbeiten.
Über Patrick Baum hast du schon gesprochen, über die anderen wollen wir gleich mal drauf schauen, wie die in der Hinrunde so waren. Lass uns Tobias Sälzer ganz nach vorne ziehen, weil er in diesem Spiel eben mit dabei war, im Doppel ganz toll gespielt hat. Wie siehst du seine Entwicklung? Er spielt ja auch in der zweiten Mannschaft, hauptsächlich bei uns. Wie siehst du Tobias?
Ja, Tobias ist jetzt im ersten Jahr in die nächsthöhere Altersklasse gewechselt. Dort gehört er zu den Jüngsten bei den U18. Er ist jetzt 16 geworden erst. Kann also die Klasse noch ein paar Jahre spielen, hat sich jetzt für 13., 14. Februar für die Top 12 qualifiziert, also für die 12 besten Spieler Deutschlands. Das ist eine Hausnummer, das ist ein tolles Ergebnis im ersten Jugendjahr. Das heißt, seine Entwicklung, die geht nach vorne, die geht so, wie er sich, glaube ich, erhofft oder halt eben auch wir uns erhoffen. Das kann man natürlich nicht projizieren auf Bundesliga und sagen, im nächsten Jahr ist er da schon jemand für uns oder übernächstes Jahr ist er jemand für uns. Das ist natürlich denkbar. Es gibt ja viele Junge, die schon in der Liga spielen mit 17 oder mit 18. Da wäre er mit 16 halt eben schon relativ nah dran. Aber die Entwicklung der deutschen Spieler gegenüber den Außereuropäischen geht meistens ein bisschen langsamer. Also das internationale Niveau hat er einfach noch nicht. Aber wir sind ganz glücklich, ihn in unseren Reihen zu haben. Und es ist ja auch so, das zeigt so beim Spiel, beim Heimspiel war er in der Schlange an der Kasse und im nächsten Spiel war er auf der Bank bzw. am Tisch. Und da ist er auch sehr, sehr flexibel und nimmt da einiges auf sich. Wenn er anruft, dass er gegen Berg Neustadt mitspielt, den erhält ihn letztendlich am Tag selbst, weil halt Nils verletzt war. Der hat sich eine Zerrung gegen Ulm zugezogen oder beim Einspielen. Ja, und bei Patrick haben wir halt gehofft, dass halt eben noch irgendwo geht, aber es ging halt eben nicht. Ne? Und ja, von der Seite schön, dass wir Tobi haben. Und ja, wir hoffen, dass er sich entwickelt und irgendwann mal in der ersten Mannschaft spielen kann bei uns.
Und mit ihm noch der ganz kurze Schlenker auf die Oberligamannschaft. Auch da sind wir, glaube ich, ganz guter Dinge, denn die Jungs um Tobias Sälzer schlagen sich da wirklich sehr gut.
Ja, bisher sind sie ungeschlagen in der Liga. Das erklärte Ziel ist auch Aufstieg, natürlich auch für Tobi, weil Tobi muss sicherlich nächstes Jahr eine Klasse höher spielen in der Regionalliga. Es sieht auch gut aus, allerdings das Spiel gegen den unmittelbaren Konkurrenten aus Kaiserslautern hat in der Vorrunde nicht stattgefunden. Das wird jetzt Ende des Monats nachgeholt. Wir sind also da jetzt noch nicht safe, sollten wir das Spiel in Kaiserslautern gewinnen. Dann hätten wir 4 Punkte Vorsprung. Dann denke ich mal, ist der Deckel drauf, weil in allen anderen Spielen ist die Mannschaft eigentlich stabil genug zu gewinnen. Ja, mal gucken. Mhm. Auf einem guten Weg.
Zurück ins Bundesliga-Team. Wir haben schon über Patrick Baum gesprochen. Lass uns über Christian Pletera sprechen. Ich sage es immer wieder ganz gerne, zwischen verliebt sein und verzweifelt sein ist bei ihm eigentlich immer alles drin. Nicht nur in jedem Spiel, meistens auch in jedem Satz. Wie fällt dein Fazit aus mit Blick auf Christian, was die Hinrunde betrifft?
Ja, wir können mit Christian nicht zufrieden sein. Also es ist zwar nach dem Motto, die Hoffnung stirbt zuletzt und du hast immer, wenn er wieder an den Tisch geht, das Gefühl, er könnte jeden schlagen. Ich glaube, das meint er auch selber auch, dass er so ist. Also am Selbstvertrauen mangelt es bei Christian mit Sicherheit nicht. Aber er spielt es halt eben nicht auf dem Tisch. Und am Ende des Tages ist er Profi und muss uns helfen und muss Spiele gewinnen. Und da sind noch einige Baustellen bei ihm, die er irgendwo noch nicht abschließend versteht. Und da nutzt nichts, dass ich, oder andersrum gesagt, Selbstvertrauen ist ein Baustein, den brauche ich im Profi oder im Spitzensport, aber auch die anderen Dinge müssen dazu sein. Ich muss mich auch im Spiel mal umstellen können, ich muss mal was anderes machen, muss auch mal damit leben, dass der Gegner mal eine Phase hat, wo er stark ist und dann muss ich wieder zurückkommen. Und das sind alles Dinge, die man leider Gottes als Außenstehender so bei Christian oftmals vermisst. Ob das tatsächlich so ist, können wir nicht reinschauen. Fehlt uns vielleicht auch das Know-how. Aber ich möchte auch nicht in Bobos Haut stecken als Coach, der auch sicherlich an der einen oder anderen Stelle verzweifelt. Aber wir müssen optimistisch sein. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir haben die gesamte Rückrunde. Und irgendwo hast du immer das Gefühl, dass er halt gut spielen kann. Und das hat er durchaus ja gegen Alvaro Robles auch getan. Wenngleich man auch fairerweise sagen muss, dass Robles nicht den stärksten Tag hatte. Also auch von seinem ganzen Auftreten her. Wenn ich mich da erinnere, dass Robles oftmals auch durch die Box springt und entsprechend sich selbst pusht, war er doch in dem Spiel sehr, sehr verhalten. Und da kam halt genau diese Gegenwehr nicht, wo Christian oftmals halt eben dann ja, zurücksteckt und die Spiele verliert. Wenn ich jetzt zum Beispiel gegen Fulda denke, gegen Kazan, hat er auch gut angefangen, 6-2, 7-2 geführt, gutes Spiel gemacht. Dann kriegt er halt 3-4 Bälle dagegen, verliert den Satz in der Verlängerung und ja, da kommt er einfach nicht mehr raus aus der Nummer. Mhm. Also bisher, muss man einfach sagen, sind wir von Christian, von der Performance, die er an den Tisch spielt, enttäuscht. Und es ist mit natürlich auch ein Punkt, weshalb wir dort stehen, wo wir jetzt stehen. Weil mit einem Spieler allein kannst du keine Spiele gewinnen bei einem Dreierteam. Mhm. Du brauchst einfach am Tag im Spiel mindestens zwei, die gewinnen. Und leider haben wir das bisher nur zweimal geschafft. Mhm. Deswegen haben wir nur 4 Punkte.
Die Einzelrangliste der Tischtennis-Bundesliga weist Christian Plettea auf Rang 54 auf. Es gibt keinen 55. Platz, also ist da in der Rangliste der Letzte mit 2-10 Spielen. Klingt irgendwie falsch bei dem Talent, das er hat. Irgendwie klingt das nach, Mensch, Junge, ne, da muss mehr kommen einfach. Reden wir über Wu Jiaji, der steht auch nur einen Platz besser da, sind wir auch ehrlich. Rang 53 in der Rangliste, 3 Siege, 10 Niederlagen. Trotzdem habe ich das Gefühl, bei ihm wird deine Bilanz ein bisschen anders ausfallen, ein Stück weit positiver.
Ja, sportlich gesehen kann sie natürlich kaum positiver ausfallen, weil er hat halt auch nur ein Spiel mehr gewonnen. Mhm. Jetzt kann man sagen, er hat gegen Bad Homburg ein Spiel gewonnen. Das war wichtig, weil Party 2 gemacht hat, und da haben wir 3-1 gewonnen. Verliert er da gegen Sipposch, dann geht das Spiel auch in Schlussdoppel. Also hat er einen wichtigen Sieg errungen. Ja, bei Wu ist es halt insoweit vielleicht ein bisschen anders. Er trainiert sehr, sehr hart. Er versucht dran zu arbeiten für einen Asiaten. Oder ist es halt auch schwierig? Oder überhaupt, wenn man das erste Mal in der Bundesliga spielt und steht halt in einer Mannschaft, wo der Druck hoch ist, weil wir stehen auf dem Abstiegsplatz oder sind halt eben seit Jahren im hinteren Bereich der Bundesliga, dann willst du dich natürlich zeigen. Ne? Und da ist der Druck natürlich noch höher, als wenn du als junger Spieler halt in Ochsenhausen, letztes Jahr Kulczycki oder so, der dann auch als junger Spieler in den Ring geworfen wurde. Aber da ist es nicht so entscheidend. Da kannst du frei aufspielen. Da geht es jetzt nicht um die Existenz vielleicht des Vereins, um das mal ganz hochtrabend so einzuschätzen. Andererseits hat so die Besetzung des außereuropäischen Spielers so ein bisschen die Verbindung mit Spitzenspieler. Ja, mhm. Und wir hatten natürlich die Hoffnung, dass er ähnlich gut spielt wie Patty. Also wir haben jetzt da im Vorfeld nicht gesagt, die Nummer 1 bei uns ist Patrick Baum und die Nummer 2 ist Wu, sondern das war eher so pari pari. Und das war ja auch genau der Gedanke vorher, Patty ist Linkshänder. Wir können da auch taktisch ein bisschen arbeiten mit Doppel und wir sind auch schwer ausrechenbar, wer auf welcher Position spielt. Und da hat sich doch dann leider Gottes sehr schnell rausgestellt, dass Patty irgendwie eigentlich alles machen müsste. Ne? Er müsste als Nummer 1 zweimal im Einzel spielen, aber es wäre auch gut, wenn er im Doppel mit dabei wäre. Ne? Und ja, um da auf Wu zurückzukommen, das ist ein super lieber Kerl. Wir sind froh, dass wir ihn haben. Er trainiert in Grenzau. Wir sehen auch eine Entwicklung unter Bobo, die nach oben geht. Und deswegen hoffen wir auch, dass da in der Rückrunde bei ihm noch ein bisschen mehr kommt. Dass beide in der Spielerrangliste Letzter und Vorletzter sind, ist sicherlich dramatisch. Ist dem natürlich aber auch geschuldet, dass sie alles gespielt haben.
Genau, das ist ja sehr viele Spiele machen.
Wenn man die Bilanz einfach sich mal anguckt, dann ist die halbe Liga spielt negativ und gewinnt kaum Spiele. Aber die anderen stehen halt eben dann vielleicht nur 2-5 oder wie auch immer. Mhm. Ja, von der Seite her ist das schon schlimm, aber jetzt nicht so dramatisch.
Nein, man muss es auch direkt vergleichen und wir können es intern vergleichen. Jetzt Homer ist auf Rang 34, zwei Einzel gespielt, zwei Einzel verloren. Da haben uns die drei Punkte von Wu natürlich deutlich mehr geholfen, als das von Nils, was er gezeigt hat, weil er eben nicht gewinnen konnte. Nichtsdestotrotz ist es einfach mal, das sind die Zahlen. Ne? Und über die muss man natürlich ein Stück weit auch sprechen. Nehmen wir Nils, nehmen wir auch Tobias noch mit rein, der jetzt ein Einzel hatte, dann sind das vier Spieler mit fünf Punkten. Und das ist natürlich ein großes Thema, warum wir aktuell auf dem 11. Tabellenplatz stehen. Wie siehst du die Entwicklung von Nils? Wie gesagt, er konnte sich nicht viel zeigen, hat zwei Spiele gemacht. Wie siehst du ihn?
Ja, für Nils und für uns war natürlich klar, dass er die Rolle der Nummer 4 hat. Allerdings nicht so, und das ist auch nicht so, dass er quasi nur einspringt, wenn einer verletzt ist, sondern er ist Teil der Mannschaft und hat oder sollte seine Einsätze bekommen und wird sie auch entsprechend bekommen. Es ist für ihn natürlich sehr, sehr schwierig, wie in den beiden Spielen, die er mit dabei war. Klar ist er dann halt gegen Aruna, ist halt schwer zu spielen, um zu glänzen, und ihm fehlt halt eben auch seit Jahren halt eben auch die Spielpraxis. Das ist Corona geschuldet. Seit zwei Jahren finden halt kaum Turniere statt für solche Spieler wie ihn. Und wenn du nur trainierst und dann ins Spiel kommst, dann ist es halt eben problematisch. Er ist ein sehr guter Mannschaftsspieler. Er steht hinter dem Team. Er hätte auch zumindest ein Spiel noch gespielt. Gegen Neu-Ulm war er eigentlich gesetzt und hat sich beim Einspielen verletzt. Und somit ist es nicht so, dass er jetzt die Rolle hat wie Tobias Seltzer. Also Tobi ist ganz klar, Tobi ist wirklich, nennen wir es mal, das ist nicht negativ gemeint, der Notnagel. Wenn es nichts mehr hilft, dann ist halt Tobi in den Ring oder darf in den Ring. Ich glaube, das sieht er auch so und freut sich, dass er halt die Möglichkeit bekommt. Aber Nils ist Bestandteil der Mannschaft und wird dementsprechend auch halt auch aufgestellt.
Hat er vielleicht auch das winzige Problem in Anführungszeichen, dass man jedes Mal, wenn man in die Halle kommt und wir ein Heimspiel haben und wir wissen, dass Wu und Pletea aufgestellt sind, irgendwie haben wir alle immer jedes Mal das Gefühl, heute platzt der Knoten. Also du willst irgendwie auch immer wieder diese Chance sehen, die die beiden dann jetzt ergreifen, damit es ein Stück weit besser läuft für sie. Geht es dir da so ähnlich?
Ja, natürlich. Deswegen, das war ja auch von Anfang der Saison so, dass wir gesagt haben, wir sind dieses Jahr in jedem Spiel irgendwie nicht krasser Außenseiter, sondern wir haben die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Und das hat natürlich damit zu tun, mit welchen Spielern wir in der Mannschaft sind. Und deswegen hast du immer die Hoffnung, ja, bei Wu oder bei Christian, die können da gewinnen. Bei Nils ist es halt insoweit ein bisschen anders, nicht weil er der schlechtere Spieler ist, das ist er mit Sicherheit nicht. Ich denke, dass Christian nicht entscheidend besser ist wie Nils, zumindest hat das leider Gottes in den zwei Jahren am Tisch nicht gezeigt, aber Nils fehlt halt eben die Erfahrung, die Spielpraxis, und deswegen hast du so im Kopf, und das ist unfair eigentlich gegenüber im Nils, dass du halt denkst, Christian könnte gewinnen, Nils vielleicht nicht, aber das stimmt nicht so, und es ist auch so vom Trainer überhaupt nicht in den Gedanken, und das ist jetzt, sagen wir mal, eine amateurhafte Bewertung von meiner Seite, die also gar nichts damit zu tun hat, dass also jemand die Nummer 3 oder die Nummer 4 ist. Ne? Wir haben vier Spieler, die gehören zum Team, und da ist der Nils mit dabei, und ich bin fest davon überzeugt, dass er in der Rückrunde seine Chancen bekommen wird. Und ich sage es eben auch nochmal, das, was Christian halt bisher macht, das eine ist halt am Tisch, wie er spielt, welche Performance er abliefert, ob er gewinnt oder verliert. Aber es geht halt eben auch um alles, was drumherum ist und wie ich verliere. Auf das Wie kommt es halt eben auch an. Und da ist sicherlich das Glas schon ziemlich voll. Ne? Mhm. Und wenn da jetzt noch ein paar Tropfen dazukommen, dann läuft das Glas oder das Fass über, und dann muss man sicherlich auch da anders denken. Und deswegen sind wir froh, dass wir Nils haben und haben auch eine Alternative.
Genau. Wir haben noch eine weitere Alternative, über die wir zumindest mal sprechen sollten, die, wie sollen wir es sagen, bei uns trainieren wird. Und möglicherweise könnte sie auch, sie ist auch als Wechsel schon vermeldet worden auf diversen Plattformen, für uns spielen. Aber wie wir das angehen und was da wirklich passieren wird, das lassen wir einfach alles auf uns zukommen. Magst du ein bisschen was dazu sagen?
Ja, wir haben mit Feng Jixin, den jungen Taiwanesen, der wird jetzt demnächst nach Grenzau kommen. Er wird bei uns seine Basis haben und trainieren unter Bobo. Wir haben ja auch eine kleine Trainingsgruppe oder sind im Aufbau, eine Trainingsgruppe in Grenzau, und er wird dort trainieren und hat vor, von Grenzau aus verschiedene WTT-Turniere zu spielen. Mhm. Wann die sind und wo die sind, steht halt leider noch nicht fest. Das ist das ganze Dilemma, was wir jetzt momentan in Corona-Zeiten haben. Die Turnierserien stehen noch nicht fest, wann sie sind. Und diese Turniere will er halt eben in Europa spielen. Und dann ist es halt wesentlich leichter, kurzfristig zu reagieren, wenn ich halt eben hier bin. Und die Zeit will er halt eben dann nutzen, bei uns zu trainieren. Und dadurch, dass er noch nie in einem europäischen Club gespielt hat, hat sich das so ergeben, dass wir ihn halt auch gemeldet haben. Und ob er zum Einsatz kommt, wie oft er zum Einsatz kommt, das ist vollkommen offen. Es ist also keinesfalls so, dass wir ihn jetzt bewusst verpflichtet haben, um Wu auf die Bank zu setzen. Also es ist ja ein außereuropäischer Spieler, das heißt, er kann nur spielen, wenn jetzt in unserem Fall Wu nicht spielt. Mhm. Er kann jetzt nicht neben Wu zusammen anstelle von Christian Pletea aufgestellt werden. Von der Seite ist es vollkommen offen, möglicherweise spielt er gar nicht für uns, möglicherweise spielt er ein paar Spiele, das wird sich halt jetzt zeigen, wie sein Turnierkalender aussieht. Und ja, im Übrigen muss er auch erstmal kommen und muss erstmal hier sein. Aber das hat er vor, und er freut sich, bei Bobo zu trainieren. Ja, und dann mal schauen, was sich daraus ergibt.
Mhm. Sprechen wir über die Konstellation in der Liga. Wir sind derzeit aktuell Tabellenelfter. Wie groß ist die Gefahr, als Zwölfter, als Elfter in dieser Saison abzusteigen? Kannst du uns ein bisschen auf Stand bringen? Wie ist das Verfahren? Wie sind die Teams hinter uns in der zweiten Liga aufgestellt? Wie läuft das derzeit?
Naja, in der zweiten Liga ist es so, dass aktuell oder vor der Saison Hamm und Köln signalisiert haben, aufsteigen zu wollen. Das hat sich bei Hamm, glaube ich, ein bisschen relativiert. Auf der einen Seite vom Tabellenplatz, andererseits auch so ein bisschen wohl intern. Aber man weiß nicht, was am Ende passiert, wenn sie tatsächlich gefragt werden oder wenn sie die Möglichkeit haben. Während der Saison oder in der Vorrunde hat Mainz recht gut sportlich performt, und man hört da auch, dass man durchaus Interesse hat, aufzusteigen. Das ist ja alles bei den Bundesligisten wie Köln, wie Mainz ein bisschen abhängig auch von dem großen Fußball. Da gibt es wohl halt entsprechende Tendenzen. Bei Mainz war es bisher in der Vergangenheit eher so, die haben ja schon oft sehr gut gespielt, dass es nicht ging. Aber im Fußball steht Mainz ja auch aktuell ganz gut, und man muss abwarten. Also lange Rede, kurzer Sinn, es ist eine gewisse latente Gefahr, dass Mannschaften nach oben wollen. Rein von der sportlichen Sicht ist es so, dass Platz 1 und Platz 2 berechtigt sind, aufzusteigen.
Das sind aktuell Köln und Dortmund, glaube ich, in der zweiten Bundesliga.
Nein, es ist aktuell Dortmund und Jülich.
Dortmund und Jülich, Entschuldigung.
Genau. Die wiederum beide nicht unbedingt verlautbaren gelassen haben, dass sie aufsteigen wollen, weil Jülich eher die Tatsache, dass sie eher nicht wollen. Bei Dortmund glaube ich auch nicht. Also in der aktuellen Situation, morgen wäre Spielabbruch, was ja in den Amateurligen, und dazu gehört die zweite Liga, ja, erzählt, würde es so bedeuten, dass die Vorrunde, die beendet ist, als Tabellenstand gewertet wird. Da wird Dortmund und Jülich 1 und 2. Wenn die beide verzichten, dann ist es so, dass der Elfte der Bundesliga in der Liga verbleibt. Das ist also sozusagen schon mal die Mindestpflicht, die man hat, Elfter zu werden. Wenn dann der Tabellendritte, nehmen wir jetzt die Konstellation, wie sie in der Vorrunde war, da ist Mainz Dritter. Wenn jetzt, dann würde Mainz gefragt, habt ihr Interesse aufzusteigen? Wenn die sagen ja, dann gehen die nicht automatisch hoch, sondern die müssen mit dem 12. der TTBL ein Entscheidungsspiel spielen. Und dann wird es auf dem sportlichen Wege nach dem System der TTBL, also mit Dreiermannschaften, praktisch dann entschieden. Wenn der Dritte auch verzichtet, wird, glaube ich, der Vierte gefragt. Ich glaube, es werden alle gefragt, rein theoretisch, bis zu dem Platz, wo man auch faktisch dann absteigen würde. Die werden wohl nicht mehr gefragt. Also von der Seite, wenn man Zwölfter wird, dann muss man halt hoffen, dass man wenigstens die Chance hat, ein Entscheidungsspiel zu spielen. Das würde aber, wie gesagt, bedeuten, es müssen beide Mannschaften verzichten. Ansonsten ist Tabellenplatz 12, Abstieg, und das ist halt, und das war ja die Ausgangsfrage, schon recht wahrscheinlich, dass es den 12. in diesem Jahr erwischen wird.
Mhm. Ja. Das heißt, alles daran setzen, sportlich eben die Klasse zu halten und irgendwie nach vorne zu schauen. Anders geht es, glaube ich, nicht, ne?
Ja, das ist vollkommen richtig. Also das kann ja nicht der Anspruch sein, darauf zu hoffen, mal wieder, dass keiner von unten hochgeht. Also ganz irgendwo genau. Ist das nicht so und ja.
Wir müssen all dies aktuell tun, mal wieder ohne Zuschauer. Deine Meinung?
Ja, grundsätzlich ist es richtig. Aber auch ohne Grundsatz keine Ausnahme. Wenn man halt in die anderen Sportarten schaut, dann wird es halt, oder in andere Regionen schaut, wird es teilweise halt sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt. Das ist einmal länderspezifisch, ob jetzt Rheinland-Pfalz oder Bayern oder Hessen haben unterschiedliche Regelungen. Das ist noch nachvollziehbar im Föderalismus, das haben wir auf allen Ebenen. Damit muss man leben. Aber wenn ich halt jetzt jüngst schaue, dass beispielsweise in Koblenz die Baskets spielen durften, weil man eine Definition gefunden hat, wonach das Spiel nicht überregional ist und nur regionale Zuschauer teilnehmen dürfen, dann ist es halt alles ein bisschen schwierig. Andererseits muss ich sagen, Sicherheit geht vor und wir haben aktuell die Lage, wie sie ist und dann müssen wir damit leben, dass wir ohne Zuschauer spielen. Ja, das ist aber schlecht.
Es ist ja wirklich verrückt. Also wir sind uns einig, dass Grenzlautischtennis Bundesliga, überregional, Basketball, auch Profiliga, überregional, Eishockey, Dietz, Limburg, nehmen wir noch dazu, auch Rheinland-Pfalz, auch Oberliga, Profiliga. Bei den Basketballern sind Zuschauer erlaubt, beim Eishockey und beim Tischtennis nicht. Das macht keinen Sinn. Vor allem, weil die Zuschauerzahlen bei den Basketballern, das kann man ja, glaube ich, sagen, in der Regel sogar höher sind. Die nächste Konstellation hast du, dass du jetzt nur mal Eishockey das Beispiel, in Dietz dürfen keine Zuschauer hin, da kommen 150 im Schnitt. Neuwied spielt eine Liga tiefer, gilt nicht als Profiliga, da kommen gerne mal 1000 Zuschauer, die dürfen vor Zuschauern spielen. Das ist den allen gegönnt, aber es macht keinen Sinn.
Ja, das ist die Problematik beim Ganzen. Aber das hatten wir in der letzten Saison schon so gehabt, das Thema. Das müssen wir wie die sportliche Seite leider Gottes so nehmen. Wir haben jetzt das zweite Jahr mit Corona oder wir haben jetzt eigentlich die ganze Zeit Corona, seit Olaf Gstettner und ich jetzt mit im Boot sind. Mhm. Und das ist halt eben eine leidige Sache. Andererseits ist natürlich auch mit Zuschauern zu spielen, ist ein großer logistischer Aufwand, den wir bewältigen müssen. Wobei wir das gerne machen. Wir haben ehrenamtliche Helfer, die uns dabei unterstützen. Da sind wir auch sehr, sehr dankbar für. Ja, und Zuschauer sind natürlich das Salz in der Suppe und die braucht man. Ja. Und wir hoffen auch, dass wir dann zumindest mal in den Spielen Ende Januar gegen Bad Königshofen am 26. und am 30. Januar gegen Berg Neustadt auf jeden Fall wieder Zuschauer in der Halle haben werden, weil das sind zwei Spiele, die wir in der Vorrunde, wir haben es ja eben schon angesprochen, durchaus hätten auch vielleicht siegreich beenden können. Und das wollen wir natürlich mit dem Heimvorteil. Und der Heimvorteil sind halt eben auch die Zuschauer, nicht nur die Tische, die halt eben für die Spieler unterschiedlich sind. Den wollen wir nutzen und da sind wir auch ganz optimistisch. Jetzt gegen Saarbrücken am Sonntag ist es natürlich sehr, sehr schade, weil Zuschauer bringen auch Einnahmen und die fehlen uns genauso. Und wenn man jetzt schaut, das ist zwar die sportlich schlechtere Seite, Saarbrücken hatte gerade jetzt gestern den Pokal gewonnen, sind deutscher Pokalsieger, haben eine attraktive Mannschaft mit Patrick Franziska als deutscher Nationalspieler. Da wären Zuschauer gekommen, weil trotz, dass wir so performen, wie wir performen und wie die widrigen Umstände sind, wir hatten beim letzten Spiel 2G plus in der Halle, war doch gut Betrieb, die Halle war gut gefüllt und das zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind, dass die Leute sich dafür interessieren und das bremst natürlich dann aus, wenn man keine Zuschauer halt eben reinlassen darf. Ne? Mhm. Gut, wir haben den Livestream über www.grenzau.de, kann ich mich da aufspielen und kann dann halt eben das Spiel auch live verfolgen, aber das ist ja nicht dasselbe, als wenn ich in der Halle bin.
Umso wichtiger ist es, starke Partner zu haben, glaube ich. Ich glaube, wir dürfen an der Stelle auch mal so den einen oder anderen nennen, Markus. Das darfst du gerne mal machen, weil wir sind uns alle einig, hätten wir die nicht, wäre es nahezu, also es wäre unmöglich, Tischtennis-Bundesliga zu spielen.
Ja, ist vollkommen richtig. Wir haben von der sportlichen Seite mit Butterfly den Partner in Deutschland, den sich sicherlich viele wünschen, seit vielen Jahren an unserer Seite. Und die sind ja auch aktiv mit unserer internationalen Tischtennisschule gemeinsam. Wir haben mit dem Hotel oder auch mit den Banken oder mit der Hachenburger Westerwald Brauerei starke Partner vor Ort. Und wir haben jetzt gerade auch in Pandemiezeiten letztes Jahr einen neuen Partner mit Bife Immobilien dazu bekommen, die uns da unterstützen. Und das ist vollkommen richtig. Ohne diese Partner ist da wenig zu machen. Und mit Lotto Rheinland-Pfalz haben wir quasi einen Partner schon seit vielen, vielen, vielen Jahren an der Seite, der den Spitzensport in Rheinland-Pfalz fördert. Und die brauchen wir. Und von der Seite her sind wir auch mit ortsansässigen Unternehmen, wie bei uns ist noch die Firma Weber und Paulus und Tewald, ist ein großer Apothekenbedarf oder der größte Apothekenbedarf, die Weber deutschlandweit sitzen, in der Verbandsgemeinde und unterstützen uns auch schon seit vielen, vielen Jahren. Das ist vollkommen korrekt. Da sind wir auch total dankbar drüber, weil du sagtest, ohne diese Partner geht es gar nicht. Und das ist alles, den Bundesliga-Betrieb aufrechtzuerhalten in einer Randsportart, ist ganz, ganz dünnes Eis. Auch wenn wir nicht im Eishockey sind, sondern im Tischtennis. Und man muss da wirklich auch schauen, wie es da weitergeht. Also die Partner sind treu und die, glaube ich, bleiben uns auch treu erhalten. Aber zukünftig wird dieser Bereich auch nur funktionieren, wenn da auch gesellschaftssportpolitischen Umdenken stattfindet im Rahmen der Randsportarten. Und da muss es halt auch Dinge geben, die dann das ein bisschen leichter machen, ob das Verpflichtungen von Spielern sind oder andere Dinge.
Mhm. Du hast das Hotel genannt, du meinst Hotel Zugbrücke, für uns immer völlig selbstverständlich. Das ist unsere Heimatbasis quasi, das ist der Ausgangspunkt unseres Tun und Handelns, ist das Hotel Zugbrücke, genau. 2 Jahre schon jetzt fast, ne? Seid ihr im Amt. Markus Ströer als Manager, Olaf Stettner als Vorsitzender. Turbulente Zeit, du hast es eben gesagt. Ganz viel Corona, ganz viel Veränderung. Bisher schon einen Tag bereut?
Sicherlich gibt es mal den einen oder anderen Tag, wo man denkt, mein Gott, macht das jetzt Sinn? Aber ich kann jetzt nur für mich sprechen, nicht für Olaf Gstettner. Der hat da sicherlich noch eine ganz andere Last zu tragen oder eine ganz andere Perspektive, wie er das betrachtet. Ich bin mit ins Boot gekommen als derjenige, der halt schon viele Jahre Grenzau verbunden ist, ein gewisses Herzblut mit reinsteckt. Und da war es für mich halt selbstverständlich, Olaf zu helfen, als er mich gefragt hat, mal wieder zu helfen. Vor 10 Jahren ja schon mal zusammen aktiv oder indirekt zusammen aktiv. Nein, bereut wäre der falsche Ausdruck. Es ist halt, es gibt halt Tage, da macht es einfach keinen Spaß. Und das hat halt immer wieder mit anderen Dingen zu tun, ne? Wie das eben angesprochene, halt die finanzielle Seite oder weil wir können halt nur das Geld ausgeben, was wir haben. Und wenn du dann landläufig hörst, ihr müsst mal eine bessere Mannschaft verpflichten, das kann doch nicht sein, dass ihr immer da hinten rumturnt und so, ne? Dann ja, klar, wir würden gerne auch einen Spitzenspieler verpflichten, aber es geht halt aktuell noch nicht. Und wir können mit den Sachen nur arbeiten, die wir zur Verfügung haben. Ja, und da gehört halt ein bisschen Glück dazu. Und da haderst du natürlich auch ab und an mal, denkst, mein Gott, konnte das Spiel nicht hier gewonnen werden. Und man hat es ja sehr schön gesehen, wie die ersten beiden Spiele gewonnen wurden. Das dritte Spiel in der Woche war dann gegen Ochsenhausen, welche Euphorie man gespürt hat. Und man hat auf einmal auch Leute in der Halle gesehen, die schon lange nicht mehr da waren. Oder du wirst angesprochen drauf. Ne? Und die Leute nehmen es dann wahr. Und das hat man dann halt über die Wochen, Monate mit jeder Niederlage kriegst du dann wieder, es läuft doch wieder ganz genauso. Ne? Aber um die große Klammer zu ziehen, 2 Jahre TDC, es macht eine Menge Spaß mit den Mitstreitern, ob das mit Annette ist oder mit Olaf. wie gesagt, nicht an jedem Tag, aber insgesamt gesehen ist es so. Und ich habe da auch vor, das noch ein bisschen zu machen, solange Olaf mich braucht. Wenn er mich nicht mehr braucht, ist das dann für mich auch akzeptabel und dann freue ich mich, wenn der TTC erfolgreich ist. Aber mal schauen, wie sich ja die nächsten Monate und nächsten Jahre halt entwickeln. Wir sind guten Mutes und unser Ziel ist nach wie vor, Grenzau wieder in irgendeiner Form in der Bundesliga zu etablieren und dass man einfach mal im November sitzt und sagt, okay, wie ist jetzt die Mannschaft, wie stellen wir sie nächstes Jahr auf, ohne im Hinterkopf zu haben, naja, es kann ja sein, dass wir auch zweite Liga spielen, ne? Sondern eher mal eine Mannschaft zu haben, mit der man solide in der Liga steht. Und wenn man gut spielt, kann man auch vielleicht mal mit dem Platz 4 liebäugeln und auch mal einen Playoff-Platz holen. Es gibt ja ein paar Mannschaften, da ist ja Platz 4 ist ja meistens immer ein bisschen offen und spannend. Auch dieses Jahr wieder spannend, wer den vierten Platz erreicht. Und da wollen wir hin. Und ich sage jetzt mal umgekehrt, wenn das nicht möglich ist, dauerhaft, dann muss man das Ganze sicherlich auch in Frage stellen. Das ist vollkommen richtig, weil es kann kein Anspruch sein, immer wieder nur darauf zu hoffen, in der letzten Konsequenz, dass keiner hoch will.
Zum Abschluss noch der ganz kurze Ausblick. Am Wochenende, du hast es schon gesagt, geht es zu Hause gegen Saarbrücken. Gerade deutscher Pokal, den deutschen Pokal gewonnen. Gerade natürlich eine Mannschaft, die eine unglaubliche Qualität mitbringt, die uns das Leben unheimlich schwer machen wird. Da sind wir uns sicher einig, oder?
Ja, es wäre jetzt vermessen, wir haben jetzt ein paar Mal davon geredet, wir haben noch eine ganze Rückrunde zu spielen und da ist noch alles möglich, sich tabellenmäßig zu verbessern. Es wäre jetzt vermessen zu erwarten, dass wir gegen Saarbrücken eine Chance haben. Saarbrücken ist sicherlich mit Düsseldorf und mit Ochsenhausen sind die ein paar Meter vor den anderen. Wenngleich Saarbrücken eine dünne Decke hat, weil Shankun halt eben dort nicht zur Verfügung steht, können nur sozusagen die drei spielen, die jetzt die ganze Zeit spielen. Und da liegt vielleicht eine kleine Chance für uns drin. Sie haben jetzt den Pokal gespielt, haben zwei schwere Spiele gehabt. Sie spielen diese Woche noch Champions League Viertelfinale am Dienstag oder am Mittwoch. Ja, es kann natürlich dann sein, dass die Spieler auch ein bisschen müde sind. Sie haben kaum Pause gehabt, weil sie sich vorbereiten mussten auf das Pokalfinale. Haben vielleicht auch ein bisschen gefeiert, wer weiß. Zumindest bei Patrick Franziska, der hat ja auch noch geheiratet und hat da sicherlich auch eine schöne Feier gehabt. Da hat man natürlich ein bisschen die Hoffnung, dass der ein oder andere Spieler müde ist, ne? Und unsere Jungs sind hoffentlich ausgeschlafen, ausgeruht. Aber nichtsdestotrotz wäre es vermessen zu denken, wir haben jetzt gegen Saarbrücken eine echte Siegchance. Wir müssen schauen nach dem Motto, wir haben keine Chance, aber wir versuchen sie zu nutzen. Aber danach, ja, da müssen wir on fire sein.
Das werden wir hoffentlich sein. Markus, ganz, ganz lieben Dank und euch da draußen ganz lieben Dank fürs Zuhören. Das war das Rauschen im Walde mit einer kleinen Zwischenbilanz nach der Hinrunde und jetzt geht's mit Vollgas in die Rückrunde. Bis zum nächsten Mal.
DRIW. Das Rauschen im Walde. Der Podcast des TTC Zugbrücke Grenzau.